Unter dem Titel Arbeit am Mythos beschäftigt sich die zentrale Ringvorlesung der Universität im laufenden Sommersemester mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Themas Mythos. In diesem Rahmen war gestern Abend Professor Dr. Franz Wegermann aus Amsterdam zu Gast in der Aula am Wilhelmsplatz. Sein Vortrag trug den Titel Sichtbare Mythologie, die symbolische Landschaft Mesopotamiens. Hören Sie nun eine Aufzeichnung der Vorlesung.
Zum fünften Vortrag der Ringvorlesung Arbeit am Mythos. Ein herzliches Willkommen Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident der Akademie der Wissenschaften, und Ihnen allen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, liebe Gäste und ganz besonders dir, lieber Franz Wegermann, Professor Franz Wegermann, Emeritus für vorderasiatische Archäologie und Altorientalistik der Freien Universität Amsterdam, der außerdem in Chicago, New York und Berlin geforscht und gelehrt hat. Und mittlerweile darf man fast sagen, zum Glück ab und an auch in Göttingen. Sein Markenzeichen und methodische Grundlage ist es, antike Text- und Bildquellen kongenial zusammenzubringen. Dadurch ist es ihm zum Beispiel gelungen, die vielen Dämonen und Geister, die sich in den altorientalischen Quellen tummeln, zu identifizieren. Und dies wiederum hat ein Fenster weit geöffnet, nämlich den Bereich der persönlich familiären Religiosität Mesopotamiens, also jenseits der sehr gut bezeugten Staatsquellen. Sie finden das in seinem Buch Mesopotamian Protective Spirits. Grundlegend sind auch seine Arbeiten zur mesopotamischen Magie, deren System er während eines Aufenthalts am niederländischen Wissenschaftskolleg aufgearbeitet hat. Und was wäre das große Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie ohne die vielen, richtiggehend spannenden Beiträge von Franz Wegermann? Etwa seine Studien über die Unterweltsgottheiten und chthonischen Mächte Mesopotamiens. Sie gehen weit über die konventionelle Art von Lexikonbeiträgen hinaus, stecken voller neuer Erkenntnisse, sind kleine Monographien. Mit Franz Wegermann tritt heute zugleich ein Ausgräber vor uns, ein Grabungsphilologe und Ikonograf. Seit 1993 ist er an einer Grabung im syrischen Tel Sabi Abyad beteiligt, wo sich unter anderem circa 400 keilschriftlich beschriebene Tontafeln und viele Rollsiegel aus der Zeit um 1400 vor Christus gefunden haben, an deren Publikation er arbeitet. Bei unserer inzwischen vierwöchigen Kreuzfahrt über den Ozean der Mythen haben wir viele Strecken auf offenem Meer zurückgelegt und waren in der letzten Woche auf mesopotamischen Gewässern gesegelt. Und ich freue mich besonders, dass wir diejenigen vier Flüsse, bei denen wir letztes Mal gelandet waren, heute in ihrer zweiten Bedeutung betrachten können, die letzte Woche dem Diktat der Uhr zum Opfer gefallen war. Vor allem aber ist heute Zeit für einen Landgang. Wir werden das Schiff verlassen und die symbolische Landschaft Mesopotamiens betreten, unter kundiger Führung und Anleitung von Franz Wegermann, der uns als Archäologe, Kunstwissenschaftler und Philologe in einer Person die materiellen Zeugnisse Mesopotamiens zum Sprechen bringen wird und uns dazwischen auch wieder aufs Boot holen wird, welches uns sogar ein Stück weit auf den kosmischen Ozean Mesopotamiens entführen wird. Altorientalische Bildquellen mögen fremd, ja richtiggehend hermetisch abgeriegelt erscheinen, einerseits übervoll von konkret plastischen Elementen, dann wieder auf wenige Abstraktionen reduziert. Aber ich kann Ihnen versprechen, wenn Franz Wegermann spricht, dann gehen einem die Augen auf und man sieht, was man sonst eben nicht sehen könnte. Lieber Franz, ich bin dir zutiefst dankbar, dass du uns heute die Augen schärfen wirst für die Mythologie, die du durch deine Forschungen erst richtig sichtbar machst. Dass du uns sozusagen die Brillengläser mitbringst, um diese antiken Dokumente scharf sehen zu können. Hätten wir einen echten Altorientalen unter uns, er würde nicht zögern, dir heute Abend den Ehrennamen Brillenmann zu überreichen. Ich freue mich jedenfalls sehr auf die Durchblicke und die Einblicke ins Thema sichtbare Mythologie, die symbolische Landschaft Mesopotamiens.
Vielen Dank, Annette, für deine schönen Wörter. Auf der Schule haben sie mir auch schon allen Brillemann genannt, also dafür brauchen wir keine alte Mesopotamier. Andere Brille. Mesopotamien, also wir können Karte 1, ja. Mesopotamien umfasst den heutigen Irak und ein Teil des heutigen Syrien. Der südliche Teil hieß Sumer, der mittlere Teil Akkad und der nördliche Assyrien. Ab etwa 2000 vor Christus wuchsen Sumer und Akkad zusammen unter der neuen Hauptstadt Babylon. Und von dann ab reden wir im Süden von Babylonien. Im Süden ist die Landwirtschaft von Bewässerung abhängig. Im Norden ist Regenfeldbau möglich. Rings um Mesopotamien liegen Steppen und Gebirge mit einer anderen Wirtschaft und einer anderen Zivilisation. Die Schrift, eine piktografische Urform der späteren Kalschrift, wird am Ende des 4. Jahrtausends in Sumer erfunden. Und damit fängt die mesopotamische Geschichte an. Am Ende des ersten Jahrtausends haben die mesopotamischen Staaten ihre politische Unabhängigkeit verloren und die Kalschrift ist vom Alphabet verdrängt. Vereinfacht kann man das Ende der mesopotamischen Geschichte daher auf das Jahr 1, die Geburt Christi, datieren. Natürlich geht die Geschichte in diesem Gebiet weiter. Und es gibt auch Kontinuität, aber die speziellen Formen der Kalschriftkultur sind verschwunden. Staatslehre, Recht, Philosophie, Medizin, Naturwissenschaft und Psychologie als selbstständige Ausdrucksformen kennen die Mesopotamier nicht. Und letztendlich kann alles Wissen nur religiös formuliert sein. Für den Mesopotamier bekommt die Welt Sinn und Stabilität durch Verweis auf die Götter oder die göttlichen Kräfte, die der Welt Gestalt geben und im Hintergrund alles lenken. Der Staat, die Aufgaben des Königs, die Verhältnisse zwischen den Städten, Recht, Steuer, Heirat und Geburt, ein gesundes Leben, Krankheit und Tod, dafür sind die Götter verantwortlich. Und die Menschen müssen hoffen, beten und folgen. Wie im europäischen Mittelalter umfasst der Glaube alle und alles. Die wichtigste Ausdrucksform des mesopotamischen Glaubens ist visuell, der Tempel und das Tempelritual. Im Haupttempel der Stadt residiert das Staatsoberhaupt, der Stadtgott oder die Stadtgöttin, und verwaltet von dort die Stadt. Könige und Untertanen rechtfertigen sich gegenüber der Gottheit und bitten um Erfolg und Leben. Die Gottheit gibt und nimmt. Um die Hälfte des dritten Jahrtausends kommt noch eine Ebene dazu, nämlich der nationale Staat mit seinem Zentrum Nippur und mit dem Staatsgott Enlil, was später von Babylon und Marduk abgelöst wird. Von dem Leben und Wirken der individuellen Gottheiten wird in der Mythologie erzählt. Im Prinzip ist die mesopotamische Mythologie mündlich überliefert und daher endlos variiert. Thematisch geht es vor allem um eine anthropomorphisierte Geschichte des Kosmos, vom Urchaos bis zum Entstehen der heutigen normalen Welt, wenn die menschliche Geschichte einsetzt. Während des Entstehungsprozesses werden die Götter erzeugt und bekommen ihre Aufgaben. Die Senioren der heutigen Kosmos sind das Haupt des Pantheons, der Himmelsgott Anu, der Sekretär des Pantheons, der Luftgott Enlil, seine Schwester und Ehefrau, die Göttin des Gebirges Ninhursaga, und der Wasser- und Erdgott Enki. Mit einer Ausnahme, dem verköttlichten König Naram-Sin, tragen nur Götter die Hörnerkrone, vielleicht ursprünglich ein Ausdruck ihres Strahlenglanzes. Die jüngeren Gottheiten sind etwas weniger wichtig. Der Mondgott Nana, der Sonnengott Utu, der Morgen- und Abendstern Inanna, der Sturmgott Ishkur, der Krieger Enlils Nenurta, der chthonische Gott Nenasu und der Todesgott Nergal. Neben diesen wenigen großen Gottheiten gibt es noch viele Tausende von kleineren, die Kinder, Diener, Soldaten und verköttlichten Waffen der Großen. Eine rezente Auflistung von schriftlich überlieferten Mythen registriert etwa 100 davon. Die meistens von den größeren Gottheiten handeln. Die kleineren Gottheiten spielen in diesen Texten eine Nebenrolle oder sind nur aus Götterlisten und Opferabrechnungen bekannt. Neben den schriftlich überlieferten Mythen gibt es noch eine zweite Quelle zur Kenntnis der mesopotamischen Mythologie. Die Ikonographie. Träger sind an erster Stelle die Zylindersiegel, wovon uns viele Tausenden erhalten sind, entweder als Objekte oder als Abrollungen auf Tontafeln. Daneben gibt es einige hunderten Terrakotten, die Überreste privater Hauskulte. Amulette gegen Dämonen, zum Teil beschriftet, sind spät, aber höchst informativ. Die monumentalen Bildwerke aus Stein oder Bronze, die einst die Tempel und Paläste schmückten, sind fast ganz verschwunden. Nur die sogenannten Grenzsteine, die Landschenkungen des Königs an Privatpersonen registrieren, sind in einer größeren Anzahl auf uns gekommen. Die Identifikation der meisten Götter und Symbole geht zurück auf Beischriften, womit der Bildschmuck einiger Grenzsteine versehen ist, und auf neuassyrische Stelen und Reliefs mit Darstellungen des aus den Texten bekannten Reichspantheons. Didaktische oder gelehrte Texte mit Abbildungen samt Beischriften gibt es fast gar nicht. Ebenso wenig wie literarische oder wissenschaftliche Beschreibungen von Bildwerken. Es waren speziell die vielgestaltigen und überall anwesenden Mischwesen, die sich auf diesem Weg nicht identifizieren ließen, was in vorherigen Jahrhunderten zur Meinung Anlass gegeben hat, dass sie auch essentiell unidentifizierbar seien. Dass Künstler und Schreiber sich ihre je eigenen Vorstellungen des Übernatürlichen geformt hätten, die man in kein System habe bringen können. Durch indirekten Vergleich von Vorschriften aus magischen Texten mit tatsächlich ausgegrabenen apotropäischen Figuren ließen sich in den letzten Jahrzehnten jedoch auch die Mischwesen genauer bestimmen, sodass der verzweifelte Ansatz, Text und Bild seien unvereinbar, aufgegeben werden kann. Im Vergleich mit Griechenland, Rom und dem mittelalterlichen Europa ist die mesopotamische Ikonografie beschränkt, wie auch die ägyptische. Die fotografische Sammlung des Warburg Instituts in London, die thematisch organisiert ist, erlaubt eine zahlenmäßige Beurteilung. Die riesige und schnelle Aufstieg der Themenvarietät schreit nach Erklärung, die wir hier aber nicht versuchen wollen. Ganz allgemein muss es zu tun haben mit einer Mischung von Faktoren, wobei neben didaktischen Zwecken offenbar auch der Wunsch stand, Geschriebenes durch Bilder zu unterstützen. Die 250 für Mesopotamien gezählten Themen können unterteilt werden in 6 Gruppen, wovon uns jetzt nur die 2 größten interessieren. Die unter Religion und Bäumen und Tieren eingeteilten ikonografischen Elemente, 69% des Ganzen, haben alle einen mythologischen Gehalt, sind damit aber noch keine Vorstellungen von Mythen. Die weitaus am besten belegten Themen sind die Audienzszene, ein Ausdruck von menschlicher Abhängigkeit, und die Kampfszene, ein Ausdruck von göttlicher Macht. Stilisierte sogenannte heilige Bäume markieren die Landschaft als übernatürlich, aber fügen nichts Erzählendes hinzu. Die Zahl der Szenen mit einem erzählenden mythologischen Gehalt ist also sehr niedrig. Außerdem handelt es sich oft um Unikate oder um kleine, zeitlich und räumlich beschränkte Gruppen. Eines dieser Unikate, ein Siegel aus dem letzten Viertel des 3. Jahrtausends, leitet über zum Thema von heute, dem mythologischen Raum und der Stellung des Menschen darin. Die Welt, wie wir sie kennen, mit einem Boden unter unseren Füßen, Raum zum Leben und einem Himmel oben, war nach mesopotamischer Ansicht nicht immer schon da, sondern ist zu einem bestimmten Zeitpunkt geschaffen oder nach der früheren Mythologie entstanden. In der früheren Mythologie fällt die Entstehung des heutigen Kosmos zusammen mit der Geburt Enlils auf dem Dukuk, der Urhügel. Enlil als Herr Luft bringt die Scheidung von Himmel und Erde zustande und damit die Existenz einer Erde unten, eines Himmels oben und eines Raumes zum Leben dazwischen. Das Siegel aus dem 23. Jahrhundert vor Christus gibt eine Seitenansicht von dem zentralen Teil des Kosmos, mit Enlil abgebildet als Atlant. Derartige Atlanten kommen öfter vor und es sind speziell Berggötter, die in dieser Rolle auftreten, was Enlil mit dem Beinamen Großer Berg in gewisser Hinsicht auch ist. Aus den schriftlich überlieferten Mythen lernen wir, dass Enlil und die anderen Götter des modernen Kosmos sich vermehrten, Kanäle gruben und Häuser bauten. Und dass dann die Arbeitergötter genug bekamen von den harten Arbeit, ihre Werkzeuge verbrannten und sich bei Enlil beklagten. Enlil entscheidet sich für eine Ersatzarbeitskraft, den Menschen, der von Enki und der Muttergöttin geformt wird aus Erde und dem Blut des hingerichteten Streikführers. Die Hinrichtung und das Mischen von Erde und Blut sind beide auf dem Siegel zu sehen. Dass auf dem Siegel die Götter selber bauen, ist ein sicheres Anzeichen dafür, dass wir uns in der Urzeit befinden. Später, nach der Menschenschöpfung, blieb das Bauen von Tempeln die wichtigste Aufgabe des Menschen und das mythologische Fundament für die Fortdauer seiner Existenz. Auf dem Siegelzylinder mit der Menschenschöpfung ist das Gebäude nur einmal geschnitten. Die Komposition aber erfordert, dass das Siegel mehrfach abgerollt wird und das Gebäude zweimal gezeigt wird, weil sie nur so ins Gleichgewicht kommt. Dann steht nämlich die Hauptfigur in der Mitte mit kleineren Szenen rechts und links und beide Seiten flankiert von dem wiederholten Gebäude. Auf dem nächsten Siegel, das derselben Periode entstammt, ist das nicht so. Die Komposition ist im Gleichgewicht, wie sie ist. In der Mitte sitzt ein Gott auf einem Berg. In seiner Hand hält er eine Keule. Aus dem Berg strömt Wasser, das sich vermischt mit dem Wasser, das rechts und links von zwei Gebirgsgottinnen hervorgebracht wird. Das Bild ist eine Seitenansicht der Welt, mit Enlil auf seinem Berg in der Mitte, umgeben von Flüssen, die sein Land umfließen, und von fruchtbaren Gebirgen, die ihrem Herrn Tribut bringen. Enlils Herrschaft wird zum Ausdruck gebracht durch die Keule, die Götterwaffe par excellence. Der Gott ganz links ist wahrscheinlich Ninurta, bekannt als Enlils Krieger, dessen Aufgabe es war, die Gebirgsländer zu unterwerfen und die von dort stammende Flüsse zu bändigen. Dieselbe Thematik, aber historisiert, findet sich auf einer ebenfalls zeitgleichen Kussform. Der Figur links ist der König Naram-Sin, der einzige König, der zu Lebzeiten vergöttlicht war und eine Hörnerkrone trug. Neben ihm sitzt Inanna, die Göttin seiner Hauptstadt Akkadé, die ihm gerade die Naseseile überreicht hat, mit denen zwei Könige und zwei Berggötter im Zaum gehalten werden. Die Berggötter und ein vergöttlichter Fluss, der den Tempelturm von Akkadé entlang strömt, überreichen dem siegenden König ihren Tribut. Oberhalb und unterhalb von dieser fast ganz erhaltenen Szene gibt es noch Spuren von zwei ähnlichen Szenen. Und ursprünglich gab es wahrscheinlich 9 von solchen. In der Mitte der Scheibe bleibt dann noch Platz für eine weitere Szene, wovon nur ein Teil einer Götterkrone übrig geblieben ist. Die historische Situation, auf die sich das Bildwerk bezieht, ist zweifellos Naram-Sins größter Stolz, von dem er auch in seinen Inschriften berichtet. 9 siegenreiche Schlachten in einem einzigen Jahr. Es war gerade nach diesem Jahr, dass Naram-Sin sich vergöttlichen ließ als Gott von Akkadé. Um zu verstehen, was in der Mitte der Scheibe war, müssen wir uns bewusst machen, wie Mythologie politisch funktionalisiert werden könnte. Wie gesagt, war es Sinn und Zweck menschlichen Daseins, den Göttern zu dienen. Die Gottheit ist Staatsoberhaupt und das Volk dient ihr unter Leitung des Königs. Im späten 4. und frühen 3. Jahrtausend war die Stadt die höchste politische Einheit und die Stadtsgottheiten waren Staatsoberhaupt, jeder in seiner eigenen Stadt. Im späteren 3. Jahrtausend und jedenfalls während der Akkadé-Dynastie, der Naram-Sin angehörte, war eine weitere Ebene dazugekommen. Der territoriale Staat mit einer einzelnen Hauptstadt und vielen untergeordneten Städten, die zentral verwaltet würden. Zu dieser neuen staatlichen Hierarchie gehörte auch eine neue mythologische Hierarchie. Enlil in seinem zentralen Heiligtum in Nippur wählte eine der Städte als Hauptstadt und die Gottheit dieser Stadt als Reichsführer. Hinter dem historischen Wechsel der Dynastien und Hauptstädte erkannte man so eine bleibende mythische Wirklichkeit mit Enlil an der Spitze und weiteren Göttern darunter. Wenn also Annana agiert als Göttin von Akkade, der Hauptstadt des Reiches, dann impliziert das die Genehmigung und bleibende Unterstützung von Enlil in Nippur. Was wir also erwarten in der prominenten Mitte der Scheibe, ist ein Ausdruck dieser Hierarchie. Ein Bild von Enlil als der ultimative Quelle der zentralisierten Staatsmacht. Vergleichbar etwa mit seinem Bild auf dem oben besprochenen Siegel. Rekonstruiert man die Scheibe, zeigt sich eine idealisierte hierarchische Welt mit Enlil und Nippur sowohl im geografischen als auch im mythologischen Mittelpunkt. Eine vergleichbare idealisierte Welt, nur weniger hierarchisch, begegnen wir auf einer Tontafel, die etwas älter ist als die bisher gezeigten Siegel. In der Mitte steht das Gastschriftzeichen Kur, Berg, ein Verweis auf Enlil, den Gurgal, großen Berg, und auf seinen Tempel in Nippur, das Ekur, Berghaus. Ringsherum, in einer Schwastika-artigen Formation, gruppiert sich viermal das Gastschriftzeichen Ashak, bewässertes Feld. Die vier Felder vergegenwärtigen die geordnete, zivilisierte Welt, die Welt der Bauern, der treuen Diener Enlils. Das Wasser für die Bewässerung der Felder stammt von vier Strömen, die zusammen ein etwas unregelmäßiges Viereck formen. Die vier Seiten dieses Vierecks begrenzen die bewohnte Welt, die im Sumerischen die vier Ecken und Seiten genannt wird und im Akkadischen die vier Ufer. Auf der anderen Seite der Tontafel steht eine Liste von Berufsnamen, das heißt eine Sammlung von Spezialisten, die eine zentralisierte Wirtschaft möglich machen. Auf die freie Fläche neben den vier Strömen kommen wir später noch zurück. Die idealisierte Welt der Scheibe und der Weltkarte braucht nicht unbedingt in Obenansicht wiedergegeben zu worden. Eine Phase aus Uruk, die am Ende des 4. Jahrtausends dort im Tempelkult funktionierte, zeigt die hierarchischen Verhältnisse auf einer vertikalen Achse. Die politische Ebene ist die des unabhängigen Stadtstaates Uruk, mit seiner Stadtgöttin Inanna. Ein übergeordnetes territoriales Reich mit Enlil als zentrale Instanz gibt es in dieser Zeit noch nicht. Die untere Ring zeigt das Wasser der Flüsse, die Grundlage der Existenz im regenarmen Süden. Dann folgen die Felder und Wiesen mit Getreide, Hanf und Schafen. Darüber werden die treuen Diener der Inanna gezeigt, die ihre grundlegende Pflicht erfüllen und die Göttin mit ihrem Lebensunterhalt versehen. Ganz oben empfängt das Staatsoberhaupt Inanna am Eingang ihres Palasts den König, der kommt, um die heilige Hochzeit zu feiern. Das heißt, einen Bund zwischen Mensch und Gottheit zu schließen. Vom Palast der Inanna, ihrem Tempel, wird der Eingang gezeigt. Zwei für dieses Gebäude typische Schilfbündel, die einen Teil der Türkonstruktion bilden. Eine Terrakotta aus Uruk zeigt eine Frontalansicht derselben Tempel etwa 1000 Jahre später. Die Schilfbündel haben sich verwandelt in ein Symbol, das identisch ist mit dem Gastschriftzeichen Inanna. Die Weltkarte und die Phase aus Uruk lassen den Raum jenseits der Flüsse leer. Dies ist die Welt jenseits der Zivilisation, die Welt der anderen. Die Nomaden ohne Häuser, ohne Städte, ohne Kult. Die Welt der wilden Tieren, die keinen Anteil haben an der Versorgung der Götter. Die Welt der aufsässigen Berggötter und unzuverlässigen Mischwesen. Der bösen Geister und Dämonen, die von den Menschen vernachlässigt, sie ohne Zurückhalt angreifen. Und endlich die Welt, wohin die Toten fahren auf ihren letzten Reisen. Den aufsässigen Gebirgen sind wir schon auf der fragmentarischen Kussform begegnet. Dort gebändigt von Inanna mit Hilfen des Herrschers Naram-Sin. Die feindliche Welt der Steppen und Bergen ist die Bühne der Götterkampfszenen und Tierkampfszenen. In den Götterkampfszenen bekämpften und schlagen der Sonnengott, die Venusgöttin, Enlils Krieger Ninurta und weitere anonyme Götter, die Götter und Ungeheuer der Fremdländer. Es sind generalisierte Versionen der Kämpfe des agrarischen Tieflands gegen die westlichen Nomaden und gegen den östlichen und nördlichen Bergvölker. Botschaft dieser Geschichten ist der ewige Sieg des legitimen Zentrums über die verräterische Peripherie. Der Sonnengott findet seinen natürlichen Gegner im Löwendämon, genannt Großer Tag, einem laut lärmenden Ungeheuer, das die Tage von Krieg und Untergang symbolisiert. In den Tierkampfszenen, dem bei weitem beliebtesten und langlebigsten Thema der mesopotamischen Ikonografie, streiten Mischwesen, Helden und wilde Tieren um die Oberherrschaft über die Steppe. Da die betreffenden Mischwesen und Helden aus den Texten bekannt sind als übelabwehrende Kräfte, spielen die wilden Tieren in diesen Szenen die Rolle des abzuwehren Übels. Der Heldentypus, der von den Mesopotamiern Hariker genannt wird, tritt auch in einer ganz anderen Szene auf, im Vierheldenrad-Motiv, wovon es Varianten gibt mit 2, 5 und 6 Exemplaren. Manchmal umgeben von dem Fluss, der die bewohnte Welt markiert, sind die 2, 4 oder 5 Hariken miteinander verbunden in einem nimmer endenden Kampf. Eine Variante mit 2 Helden wird gedeutet in einer der wenigen Bildbeschreibungen, die uns aus Mesopotamien überliefert sind. Die 2 Helden fungieren als Atlanten und füllen den ganzen Raum zwischen Himmel und Erde. Der eine heißt Konflikt und der andere Streit. Auf dem Siegel, hier am rechten Seite hier, sind 6 Helden in 3 Paaren aufgelöst, die zusammen den Weltraum füllen. Eine kleinere Enki-Gestalt mit Strömen zeigt ihre riesigen Dimensionen. Ich halte das Vierheldenrad und seine Variante für einen Ausdruck der Condition humaine oder allgemeiner noch des Zustands der Welt. Ein ewiges Gleichgewicht der Streitenden, ein mesopotamisches Yin und Yang. Irgendwo am Ende der Steppe, hinter den Flüssen im Gebirge, liegt der Zugang zum Land ohne Wiederkehr, die Totenwelt. Eine seltsame Sicht auf diese Welt gibt uns das Frontpaneel einer Leier aus einem Königsgrab in Ur, ungefähr gleich alt wie die Weltkarte. Die Leier selber muss ein Geschenk des bestatteten Königs für die Unterweltsgötter gewesen sein und zeigt uns, was er bei seiner Ankunft in der Totenwelt erwartete: ein Bankett zu seinen Ehren. Oben am Panel steht schützend ein Haariger, der zwei Mischwesen bändigt, die Vertreter des Bösen, das den toten König bedroht auf seiner Reise. Unten am Eingang erwarten ihn ein Skorpionmensch und eine Gazelle mit einem kühlen Trunk. Den Skorpionmenschen kennen wir in einer Torhüterfunktion aus dem Gilgamesch-Epos, wo er zusammen mit seinem Weib den Zutritt zum Zwillingsgebirge am Horizont bewacht, an dem Ort, wo die Sonne untergeht und ihre nächtliche Reise anfängt. In der Gazelle kann man den sterblichen Hirtengott Dumuzi vermuten, der in eine Gazelle verwandelt, von den Todesdämonen ermordet wurde. Auch er fungiert in den Texten manchmal als kosmischer Torhüter. Die zwei Szenen in der Mitte zeigen die Vorbereitung für das Bankett mit der Leier. Für das Bankett mit der Leier, dem Geschenk des Königs, in der für sie vorgesehenen Funktion. Der Totenwelt ist eine Welt, wo alles anders ist. Eine verkehrte Welt, wo die Tieren wie Menschen sind, der Löwe bedient und der Esel singt. Einen solchen Esel, ebenfalls in der Hölle, finden wir fast 4000 Jahre später wieder auf einem gotischen Kapitel in dem Palacio de los Reyes de Navarra in Estella. Die mythologische Kosmologie ist keine empirische Wissenschaft und es gab keine Konzilien oder Synoden, die eine Orthodoxie festlegten. Je weiter man sich vom bekannten Zentrum entfernt, desto eher häufen sich Varianten und Inkonsequenzen. Am Ende der Welt, irgendwo in der Nähe der Berge, wo der Sonne auf und untergeht, aber irgendwie auch unterirdisch, liegt der Apsu, der Bereich des Wassergottes Enki. Auf einem Siegel des späteren dritten Jahrtausends sehen wir es rechts, geschützt von einem Haarigen. Links vom Apsu steigen zwei Strahlengötter auf. Der eine, der Sonnengott, über einem geschlagenen Feind. Der andere, der Mondgott, über einem Gebirge. Ein zeitgleiches Siegel ersetzt den Mond durch den Morgenstern Venus, hier ausnahmsweise geflügelt, und gibt eine klarere Vorstellung vom Zwillingsgebirge. Rechts ist wieder der Wassergott Enki, aus dessen Schultern Flüsse hervorquellen. Er wird begleitet von seinem zweigesichtigen Visier Isimut. Links steht noch ein Jägergott, wahrscheinlich Babelsack, der sumerische Name des Gestirns Sagittarius. Oft werden auch die Türen des Himmels abgebildet, geöffnet von zwei niedrigen Göttern, die ihren Augen abwenden vom Licht der aufgehenden Sonne. Der Skorpionmensch, der in Gilgamesch-Epos das Zwillingsgebirge am Horizont überwacht, hat einen Vorläufer im Skorpionmenschen am Eingang der Totenwelt. Und in einem noch etwas älteren natürlichen Skorpion mit astraler Funktion. Der letztere tritt in einer im dritten Jahrtausend sehr beliebten Szene auf, für die es bislang keine allgemein akzeptierte Deutung gibt. Es geht um ein verköttlichtes Schiff, das den Sonnengott transportiert. Die Landschaft ist als übernatürlich markiert durch eine charakteristische Konjunktion von Mischwesen, die nicht oder selten in anderen Kontexten auftreten. Weitere Objekte, die anscheinend einen festen Bestandteil der Szene ausmachen, schweben selbstständig und unverbunden im Bildfeld, als ob sie als ob sie nichts miteinander oder mit den Strahlen Gott zu tun haben. Der astrale Skorpion weist den Weg zu einer Deutung der Zähne als Reise der Sonne über einen kosmischen Ozean, unterirdisch oder oberirdisch, wobei ein Teil der unverbundenen Objekte, wie auch der Skorpion selber, Gestirne und unter ihren antiken Namen repräsentieren. Skorpio, Feld, Pflug und Spica. War aus den späteren Texten nichts von einer natürlichen Bootreise der Sonne bekannt ist, bleibt diese Deutung allerdings vorläufig. Einige der charakteristischen Mischwesen und Objekte kommen auch vor in dem unteren Register eines Siegels mit zwei Registern, wo wir zwischen zwei Bergen den seltsamen Vogelmenschen, den menschköpfigen Löwen, den schwebenden Pflug, den Mond und einen Stern antreffen. Im oberen Register befinden sich die normalen Tiere und Mischwesen der Steppe. Und man könnte hier eine Verteilung der zwei Register auf Ober- und Unterwelt vermuten. Wie diese kosmische, möglicherweise unterirdische Welt sich verhält zum unterirdischen Wasserraum Apsu, bleibt eine offene Frage. Jedenfalls zählt der Vogelmensch zu dem Gegnern Enkis. Aber auch dieser Mythos ist nur ikonografisch belegt. Die vier Ecken des Süßwasserozeanes, Apsu, wahrscheinlich unterirdisch, werden gestützt von vier Haarigen. Also sie sind im Flach gedrückt, aber man muss das sich dreidimensional vorstellen und zwei aus dem Flach holen. Gestützt von vier Haarigen. Darüber, wo die Flüsse hervorquellen, schwimmt ein Fisch und hier gehen Sonne und Mond vorüber. Die vier Eckfiguren finden sich fast zwei Jahrtausenden später wieder auf einem Apsu-Becken aus Assur. In Bezug auf den Apsu ist die Ikonografie des dritten Jahrtausends, zu welcher das gezeigte Siegel gehört, viel weniger explizit als die des späteren zweiten. Das hat zu tun mit der wachsenden Bedeutung der Magie, die von Apsu, Enki und seinem Sohn Marduk herstammt. Ein solches späteres Stück zeigt die Landschaft des Apsu. Aus den Händen der Gebirgsgötter quellen die Flüsse hervor, deren Wasser sich vermischt mit dem Himmelswasser, das von einem zweiköpfigen Adler produziert wird. Zwischen heiligen, stilizierten Bäumen befinden sich weitere Wasserwesen wie Steinbock und Fischmensch. Die Inschrift enthält ein häufig bezeugtes Gebet. Marduk, großer Herr, schaue auf mich und hab Erbarmen. Der Siegelschneider hat nur einen Baum und einen Bergkott geschnitten. Dass man sie jedoch wiederholt denken muss, zeigt sich aus dem Vergleich mit anderen Wiedergaben desselben Themas. So schmückt eine ganze Serie von Gebirgsgöttern, Flussgöttinnen und Wasserströmen die Außenfassaden der zeitgenössischen Tempel von Inanna in Uruk. Der Tempel selber ist ein Abbild der Welt geworden, und der Kult innerhalb des Tempels wird geschützt von den reinen Wassern des ihn umgebenden Apsu. In den Hofen mesopotamischer Tempel waren Apsu-Wasserbecken aufgestellt, die bei Reinigungsritualen benutzt würden. Ein monumentales viereckiges Apsu-Becken ist ausgegraben im neuassyrischen Tempel des Gottes Assur in Assur. Es war schwer beschädigt und die Rekonstruktion ist nicht in jedem Hinsicht gesichert. Umlaufend an den Ecken und inmitten der Seiten finden wir wieder die Helden und Quellgötter, die fest zum Thema Abzug gehören. Paarweise zwischen diese taucht aber eine Erscheinung auf, die wir noch nicht begegnet sind, der Fischweise. Die Figur der Fischweise leitet über zur Magie des ersten Jahrtausends. Doch bevor wir uns dieser zuwenden, muss eine letzte Frage der Kosmologie beantwortet werden. Der Apsu ist anscheinend viereckig. Aber wie sah der Kosmos im Ganzen aus? Dass die Antwort nicht selbstverständlich ist, zeigt die überraschende Rekonstruktion eines modernen Gelehrten. Es gibt zwei Arten von Quellen zur Lösung dieser Frage. Frühe piktografische Formen der Kauschriftzeichen und Vergleiche von Himmel und Erde mit Gefäßen in magischen und literarischen Texten. Die Piktogramme für Nacht, Sonne, Morgenstern, Abend, Abendstern und Erde indizieren eine ovale Seitenansicht des Kosmos. Eine sumerische Beschwörung mit dem Zweck, das Becken des heiligen Wassers mit einer Schale abzudecken, vergleicht das Becken und die Schale mit Erde und Himmel und weist so auf einen linsenförmigen Kosmos hin. Eine andere sumerische Beschwörung spricht davon, wie der Himmel den magischen Baum wie eine Schale überdeckt. Sonst werden Himmel und Erden gleichgesetzt mit den Schalen der Mantiker. Damit wird die intuitive Rekonstruktion eines anderen modernen Gelehrten bestätigt. Jetzt zurück zu den Fischweisen und der Magie. Obwohl die Magie in den frühesten Zeiten verwurzelt ist, steigt das gelehrte Interesse daran im Laufe der Zeit stark an, sodass die meisten der uns überlieferten Texten aus dem ersten Jahrtausend stammen. Die Magie, wie auch die Medizin, stellt den Einzelnen ins Zentrum, was möglicherweise eine modernisierende Tendenz ist. Der erste Fischweise hieß nach den Texten Uvanna. Er war halb Mensch, halb Fisch und kam am Anfang der Zeiten aus dem Fluss hervor, um die Menschen alles zu lehren, was sie für ein zivilisiertes Leben brauchten. Die Schrift, verschiedene Wissenschaften und Handwerk. Auf dem Siegel rechts ist klar zu erkennen, dass der ikonografische Typus Flossen an seinen Beinen hat und daher kein verkleideter Priester gewesen sein kann, wie manche Kunsthistoriker denken. Nach Uvanna kamen noch sechs weitere Weisen aus dem Fluss hervor, die die Menschen aber nichts Neues lehrten, sondern nur erklärten, was Uvanna schon gesagt hatte. Die Mythologie der Urweisen ist ausgearbeitet worden in der späten Bronzezeit, etwa 1500 zu 1200. Und stand zweifellos in Zusammenhang mit der wachsenden Bedeutung der Schriftgelehrten, die sich als ihre Nachfolger zu legitimieren versuchten. In der Ikonografie gibt es neben den Fisch- oder Wasserweisen auch Luftweisen in der Form von geflügelten Greifdämonen und Erdweisen in komplett menschlicher Form. Das Auftreten der Weisen in der Ikonografie hat gleich von Anfang an starker Bezug zur Magie. Sie kommen vor zusammen mit Beschwörungen und die Objekte, die sie in ihren Händen halten, sind durchgehend mit magischer Reinigung zu verbinden. Das Eimerchen in ihren Linken ist gefüllt mit heiligem Wasser aus den Flüssen des Apsu, dass sie mit einem Aspergillium in ihrem Rechten versprengen. Mit dem Krummstab, den sie manchmal halten, befreien sie Kranke von Sünden. Nach den magischen Texten stammen die Äste und die anderen pflanzlichen Elemente, die sie bei ihren Ritualen benutzen, von unterschiedlich benannten heiligen Bäumen in Apsu. Zweifellos denjenigen, die wir überall auf den Siegeln antreffen. Auf einem Siegel des späteren zweiten Jahrtausends sehen wir einen Luftweisen, gerade damit beschäftigt, einen Ast von einem solchen heiligen Baum abzureißen. Die Weisen treten nicht nur im Palast beim König auf, sondern auch am privaten Krankenbett. Zweifellos waren sie in der Wirklichkeit ersetzt von ihren Nachfolgern, den menschlichen Ritualexperten, den sogenannten Archipus. Im Krankenzimmer befinden sich außerdem zwei Tagdämonen, hier Torhüter, und ein Gott mit gehobener Faust in derselben Funktion. Das Ritual spielt sich ab bei Nacht, wenn die bösen Dämonen am aktivsten sind. Die Lampe links ist das Symbol des Lampengottes Nusku, der bei Nacht den Kranken überwacht und die Dämonen auf Distanz hält. Die Krankenbettszene stammt von einem Amulett des ersten Jahrtausends, das die Machtverhältnisse in der Welt weiter erklärt. Die Götter, die letztes Endes verantwortlich sind, wohnen jetzt oben im Himmel, wo sie durch ihre Symbole dargestellt sind. In der Mitte befindet sich der Mensch und das Böse, die Dämonin Lamashtu, die speziell Kinder und schwangere Frauen angreift. Im exorzistischen Ritual wird sie weggeschickt. Sie soll auf einem Esel durch die Steppe reisen und dann per Schiff das Wasser zur Totenwelt überqueren. Die Reise mit Esel und Schiff und das zu überquerende Wasser sind ganz unten gezeigt. Die wichtigste Stütze des bedrohten Menschen ist ein Dämon, dessen Kopf oberhalb des Amulettes sichtbar ist. Unten links sehen wir, wie er die Dämonin mit erhobenen Faust fortjagt zur Totenwelt. Die Inschriften auf apotropäischen Köpfen und Figurinen dieses Mischwesens erklären seine Natur. Er ist der König der bösen Luftdämonen. Anscheinend würde ihm als solchem mehr Macht über das Böse zugeschrieben, als den entfernten Göttern, die vorher für die Gesundheit ihrer menschlichen Diener zuständig waren. Solche altorientalischen Themen und Konzepte werden weiter tradiert und adaptiert. Formale und inhaltliche Transformationen des altorientalischen Erbe in der hellenistischen, römischen und spätantiken Welt zeigen sich beispielsweise am Weiterleben Pazuzus. Pazuzu, im Aramäischen bekannt als Sesem, Sohn des Pederesch, taucht wieder auf in den griechischen magischen Papyri als der Schutzengel Sesengen, Sohn des Pharanges. In der Spätantike verwandelt er sich in einer christlichen Heiligen, Sisinios genannt, der immer noch eine Lamashtu-artige, kinderraubende Dämonin bekämpft. Auch sein Aussehen ändert sich mit der Zeit, wie das seines ägyptischen Gegenstücks Horus, das ist der jetzt gezeigt ist. Er wird zu einem römischen Kavalleristen, einem streitbaren Reiterheiligen. Ein Gemälde aus einem Kloster in Ägypten zeigt ihn und seine Gegnerin mit erklärenden Beischriften. Die Dämonin wird Alabastria genannt, eine Verbalhornung des alten Lamashtu. Nur hat sich im Kloster ihre frühere Funktion verändert. Die dämonische Bedrohung betrifft dort nicht Kinder und schwangere Frauen, sondern Mönche. Und die halbnackte Dämonin steht nun für den fürchterregendsten Gegner ihrer Absonderung, für das Weibliche. Und mit dieser Transformation des alten mesopotamischen Erbe will ich beschließen.
Sie hörten den Vortrag von Professor Dr. Franz Wiggermann zum Thema Sichtbare Mythologie, die symbolische Landschaft Mesopotamiens. In der kommenden Woche spricht der Göttinger Professor Dr. Philipp Kreienbrück über ein altiranischer Mythos im heutigen Kurdistan.